Seit ca. 40 Jahren sind Seifenopern ein sehr fester Bestandteil unserer Kultur geworden. Und sie teilen auch unsere Gesellschaft in wahrscheinlich ungefähr zwei Lager auf. Die, die sie wirklich hassen und die, die sie lieben und ohne sie nicht auskommen können. Und natürlich sind diejenigen, die sie lieben, nicht süchtig danach. Sie könnten ja jederzeit damit aufhören, wenn sie wollen, von einem Tag auf den anderen. Das habe ich zu Hause wunderbar vorgelebt bekommen, wie das funktioniert. Aber ein wesentlicher Bestandteil von Seifenopern, egal ob man sie jetzt mag oder nicht, und nicht nur Seifenopern, sondern Serien im Allgemeinen, ist das Drama, das da drin passiert. Und die Konflikte, die immer wieder aufkommen und dann voll ausgelebt werden. Eltern mit ihren Kindern, Teenie-Geschwister, ältere Geschwister, alle Konstellationen kommen darin vor. Und es ist immer dramatisch, oft mit einer schrecklichen Musik am Ende einer Folge, damit klar wird, bleibt dran und seht in der nächsten Folge, wie es weitergeht, der sogenannte Cliffhanger. Aber eines muss ich als Kritiker von solchen Seifenopern Ihnen auch lassen. Immer mal wieder zeigen diese Serien uns tatsächlich, wie man ganz klar und ehrlich mit Konflikten umgehen kann. Wie man einem Problem auf den Grund gehen kann, wie man es offen auf den Tisch legt und wie man seinen Ärger, die eigene Verwirrung oder auch den eigenen Schmerz zum Ausdruck bringen kann. Das ist vielleicht immer ein bisschen theatralisch und übertrieben, aber tatsächlich ist es so, dass sie nicht nur Quatsch erzählen, sondern manchmal können sie wirklich als Blaupause dafür dienen, wie man einen Konflikt löst. Nicht immer, aber doch, es gelingt ihnen. Und dass es in Serien öfters gelingt oder vielleicht einfacher erscheint als im wahren Leben, sich zu versöhnen oder einander zu vergeben, das zeigt, wie nötig dieses Thema in unserer Kultur ist. Und genau darum geht es auch in dem heutigen Abschnitt, aus dem der Predigttext kommt. Ich lese uns einmal aus Matthäus 18, die Verse 15 bis 20. Ihr könnt, glaube ich, mitlesen gleich. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm einen oder zwei andere mit und geh noch einmal zu ihm, damit alles von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Wenn er auch dann nicht hören will, bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandelt ihn wie einen Gottlosen oder Betrüger. Ich versichere euch, alles, was ihr hier auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und auch das versichere ich euch, wenn von euch hier auf der Erde Wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden über irgendeine Sache, die sie erbitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Um es gleich vorwegzunehmen und keine Irritation aufkommen zu lassen, wenn hier von Brüdern die Rede ist, dann ist das der damaligen Zeit und der damaligen Kultur geschuldet. Aber die Frauen, die Schwestern dürfen sich hier genauso angesprochen fühlen. Es geht hier nicht nur um Konflikte zwischen Männern, sondern zwischen Menschen und Menschen aus der Gemeinde im Allgemeinen. Schauen wir uns diesen Predigttext an, dann scheint er in einem ersten Augenblick einen inhaltlichen Bruch zu dem vorhergehenden Text zu haben. Den Text, den ich uns vor zwei Wochen in der Predigt ausgelegt habe. Da ging es um dieses in die Irre gelaufene Schaf, dem Gott nachgeht und es alles auf sich nimmt, um dieses Schaf wieder zu finden. Und jetzt ist da anscheinend so ein Bruch, weil auf einmal geht es hier um Konflikte innerhalb der Gemeinde und wie wir mit diesen Konflikten umgehen sollen. Aber ich glaube, bei genauerem Hinschauen sehe ich noch einen größeren Zusammenhang zwischen dem Text mit dem irre gelaufenen Schaf und diesem hier. Denn gleich zu Beginn in Vers 15 unseres Textes liegt der Schwerpunkt meiner Ansicht nach nicht auf dem Lösen eines Konflikts durch das Aussprechen oder das Akzeptieren von Schuld oder dem Lösen der Schuldfrage, wer hat jetzt was gemacht, was ist jetzt richtig und was ist falsch, sondern Jesus sagt hier, dass es darum geht, dass etwas, was verloren gegangen ist, wiedergefunden wird. Jesus erzählt uns hier nicht von der sachlichen Ebene eines Streits, sondern von dem, was am Ende dabei rauskommt, von den Konsequenzen, nämlich der Bruch einer Beziehung zwischen zwei Personen. Es ist so, als wäre die andere Person für einen verloren gegangen. Aber wenn zwei zerstrittene Menschen ihren Streit beilegen können, dann ist es nicht nur Gerechtigkeit, die man gewinnt, sondern man gewinnt seinen Bruder oder seine Schwester wieder. Es geht hier nicht um eine abstrakte Sache wie das Recht, die man nicht sehen oder anfassen kann, sondern um einen konkreten Menschen, der mir vor Augen steht. Es geht um die Wiederherstellung einer kaputten Beziehung. Und so wie Gott sich aufmacht, um das irregelaufene Schaf zu finden, dabei alles auf sich nimmt und am Ende diese große Freude steht, dass er das eine Schaf gefunden hat, größer als die 99, die nicht weggelaufen sind, so sollen auch wir uns zu der anderen Person aufmachen, um sie wiederzufinden. Und ich finde, das ist auch in unserer heutigen Zeit wirklich eine Betonung wert, sich auf den Weg zu machen, ein Vier-Augen-Gespräch zu führen, nicht aus der Ferne per SMS, E-Mail, Brief oder Postkarte. Denn es geht hier an dieser Stelle nicht um einen Schaden. Einen Schaden, den kann man reparieren, den kann man ersetzen, den kann man wieder gut machen. Wenn ich mit meinem Auto irgendwo anders an ein anderes Auto beim Einparken ankratze, reicht vielleicht sogar nur ein Zettel unter der Windschutzscheibe, unter dem Scheibenwischer, habe ich gemacht, bitte anrufen, Versicherungen regeln das. Vielleicht müsste ich mich mit dieser Person nie von Auge zu Auge treffen und das im Angesicht zu Angesicht regeln. Aber es geht hier nicht um einen Schaden, hier geht es um Schuld. Und Schuld betrifft immer die Beziehungsebene, das, was zwischen den Menschen liegt und nicht nur die reine Sachebene. Schuld ist nur in einer gemeinsamen Begegnung ausräumbar. Und deswegen fordert uns Jesus auf, das Vier-Augen-Gespräch zu suchen, wirklich das Angesicht der anderen Person zu suchen. Denn genau darin, in dieser Begegnung, liegt die große Chance, die Chance für Intimität. Und Intimität nicht in einem romantisch-zärtlichen Sinne, sondern im Sinne von einem echten Miteinander. Weil man sich dann zeigen kann, weil man dem anderen sieht, was in ihm vorgeht und keiner der beiden Beteiligten sich verstellen muss. Wenn andere Menschen dabei sind, dieser Konflikt in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, schwingt immer diese große Angst dabei, verliere ich jetzt mein Gesicht, wenn ich den Fehler zugebe? Schaffe ich hier einen Präzedenzfall, wo dann alle anderen sagen können, ja, und ich habe übrigens auch, da hast du auch mal, und ich dann nur noch der Schuldige bin? Das möchte niemand. Da kämpfen wir dagegen an. Da gibt es diesen Reflex, der sagt, nee, Moment, so war das nicht. Unter vier Augen besteht die Chance, nicht die Selbstverständlichkeit, aber die Chance des Echtseins, sich nicht verstellen zu müssen und sich zeigen zu können. Und das ist eine wichtige Grundlage für diesen Prozess der Vergebung. Keine neugierigen Blicke von anderen oder dass die Angst, in irgendeiner Form das Gesicht verlieren zu können. Es besteht die Chance, offen und ehrlich zu sein, Schwächen zeigen zu können oder sich sogar verletzlich zu machen. Denn genau das passiert in einem solchen Prozess, wenn man ihn wirklich ernst nimmt. Man macht sich verletzlich. Wir sagen nämlich dem Gegenüber, dass man sich von ihm zu Unrecht behandelt gefühlt hat. Und letztlich damit auch, dass die andere Person in irgendeiner Form einen selber getroffen hat. Dass es nicht egal ist, was da passiert ist, sondern dass es da etwas zu besprechen gibt. Das macht mich verwundbar, wenn ich das zugebe. Und ich möchte einem vermeintlichen Gegner, von dem ich mich eigentlich fürchte, keine Angriffsfläche bieten, mich nicht schwach zeigen. Was ist schlimmer? Wenn mich jemand beleidigt, kann ich drüber lachen? Dann sage ich ihm, ist mir doch egal, was du sagst. Und ich könnte weinen und ihm sagen, ja, mit deinen Worten hast du mich getroffen. Aus Reflex würden wir das uns nicht anzeigen lassen, aber in dieser Begegnung ist das möglich. Und dieses klare Benennen, sich damit aber auch öffnen, von dem, was nicht gut gelaufen ist, die Schuld ganz klar zu benennen, das ist ein Teil dieses Prozesses, der für Versöhnung nötig ist. Und ein Schritt, der dann in einem zweiten Schritt folgt, wenn wir diese Schuld, die wir dann benannt haben, loslassen können. Aber meinem Empfinden nach, in unserer Gesellschaft heute, haben wir diese falsch verstandene Sicht von Nachsicht oder von Großherzigkeit, bei der wir oft nicht bereit sind, diesen ersten Schritt, das Benennen von Schuld, noch zu gehen. Viel zu oft sagen wir, ah, schwamm drüber, komm, war nicht so schlimm, ist nicht der Rede wert, es war doch nichts, brauchen wir nicht drüber reden, gar nicht erst ansprechen, vergeben und vergessen. Nein, da war etwas. Sonst müsste ich ja auch nichts vergeben, wenn da nicht etwas war. Aber wir sind oft so darauf fixiert, dieses Ergebnis zu haben, dass alles wieder gut ist am Ende, dass wir uns darauf konzentrieren und dabei diesen ersten wichtigen Schritt, der Teil ist, auslassen, nämlich das Benennen von Schuld, die im Raum ist. Da aber, wo dieses passiert, das Benennen von Schuld genannt wird und dann aber auch die Schuld losgelassen werden kann, da kann etwas gelingen, was unglaublich wertvoll und heilsam ist. Da, wo wir die Schuld ansprechen, sie annehmen, da, wo wir Vergebung aussprechen und die Vergebung annehmen, da sagt uns Jesus, gewinnst du einen Menschen wieder, der vorher für dich verloren war. Es geht hier um Beziehungen, nicht um Rechtsstreit. Und ich kann mich persönlich in meinem Leben rückblickend an eine Situation ganz, ganz klar erkennen, wo ich das erlebt habe selber in einer Beziehung, einer freundschaftlichen Beziehung, die zerrüttet war. Und dieser eine Moment, dieses Vier-Augen-Gespräch, wo es mir nicht mehr darum ging zu sagen, was hast du mir getan, zu sagen, was habe ich getan, was sehe ich, es tut mir leid. Wie an einem einzigen Nachmittag etwas heil geworden ist, was über Monate vorher zerrüttet war. Und ich denke, ich hoffe, dass ihr, wenn ihr kurz darüber nachdenkt, auch alle mindestens eine solche Situation euch vor Augen führen könnt. Was ist das für ein Wert, den wir haben, eine Person wiederzugewinnen, wo wir vorher gelitten haben, dass sie eigentlich für uns verloren war? Aber leider passiert das nicht immer. Nicht immer ist die Einsicht auf einer der beiden Seiten oder auf beiden Seiten da. Nicht immer ist die Bereitschaft da, den Stolz zu überwinden oder sich die Schuld einzugestehen. Und da, wo uns dieses Glück eines wiedergewonnenen Bruders oder einer wiedergewonnenen Schwester nicht gegeben ist, da nennt uns Jesus zumindest auch einen Weg, der uns davor schützt, dass das Ganze eskaliert und noch schlimmer wird. Nämlich der Weg, an die Öffentlichkeit zu gehen. Zunächst in einem kleinen Kreis mit zwei anderen Personen, die einen Blick von außen haben, diesen Blick von außen einbringen und möglichst objektiv die Situation betrachten und bewerten können. Und wenn das ebenfalls nicht zum Ziel führt, dann vielleicht in einem größeren Kreis. Denn ein wichtiges Merkmal von Schuld, von Sünde ist, dass sie immer gerne im Verborgenen bleiben möchte. Sei es aus Scham, weil man sich dafür schämt und es nicht zeigen möchte oder Schuldgefühle hat oder Angst vor möglichen Konsequenzen hat, wenn das Ganze rauskommt. Das Erste, was der Mensch getan hat, als die Sünde in sein Leben kam, war, sich zu verstecken. Voreinander, indem jeder von beiden sich aus Blättern einen Lendenschurz gemacht hat, um die Körperteile zu bedecken. Oder vor Gott sich versteckt hat. Gott fragt, wo bist du, Mensch? Das erste Mal, dass Gott so etwas fragt, wo bist du? Schuld und Sünde möchte im Verborgenen bleiben, denn dort hat sie die Macht über uns. Die größte Wirkung über unser Leben. Denn dort kann man sie nicht fassen, dort ist sie nicht klar benennbar, dort bleibt sie diffus und vage. Aber in dem Moment, wo wir die Schuld oder die Sünde an die Öffentlichkeit bringen, sie aussprechen, da verliert sie schon einen großen Einfluss. Sei es, weil durch Vergebung etwas aus dem Weg geräumt werden kann oder weil andere Konsequenzen ihr Einhalt gebieten. Solange wir aber mit unseren Gedanken, die uns von anderen oder von Gott trennen, alleine bleiben und denken, ja, das kriege ich schon alleine hin, solange behält die Sünde ihren Einfluss über uns und unser Leben. Vielleicht schleichend, aber sie hat es. Noch wenn wir uns selber einreden, dass wir alles unter Kontrolle haben und dass eigentlich alles nicht so schlimm ist, dass wir darüber jetzt kein Fass aufmachen müssen oder nichts ansprechen brauchen, wir machen uns letztlich etwas vor, denke ich. Und Jesus weiß das. Und daher fordert er uns darauf auf, den direkten Kontakt zu suchen und eben, wenn das nicht zielführend ist, Menschen von außen dazu zu holen. Aber dieses stufenweise Vorgehen ist emotional und auch psychisch herausfordernd. Das kostet uns was. Aus der Distanz lesen sich die Worte Jesu hier eigentlich rational ganz einfach. Ja, wenn ein Fehler passiert ist, dann müssen wir es halt ansprechen und aus der Welt räumen. Logisch, Punkt. Aber praktisch ist das oft anders. Wir vermeiden sehr gerne solche Situationen oder solche Gespräche, weil es eben unangenehm ist, weil wir uns eben verletzbar machen. Egal, ob wir auf der Seite des Beschuldigten oder des Anklagenden sehen. Denn genau dieser Aspekt wird in dieser Schilderung Jesu vielleicht gar nicht so deutlich, wenn man diesen Text liest. Vielleicht denken wir uns, wenn wir diesen Text lesen, erst einmal, dass diese Worte von Jesus endlich mal uns als die Schwächeren mal etwas in die Hand geben, mit dem wir uns unser Recht erkämpfen können, mit dem wir dafür etwas wieder gut machen können. Jesus macht sich für die Opfer von Ungerechtigkeit stark, so wie ich mich manchmal empfinde, wenn ich mit anderen zu tun habe. Aber was ist denn, wenn nicht jemand an mir schuldig geworden ist, sondern wenn ich an jemand anderem schuldig geworden bin? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne ein Vier-Augen-Gespräch, weil er oder sie mich mit meinen Fehlern, mit meinem sündigen Verhalten konfrontiert. Das Szenario, das Jesus hier beschreibt, ist in beide Richtungen denkbar. Die Frage ist, bist du dann bereit, deine Fehler und deine Schuld zu sehen und einzugestehen? Bist du bereit, um Vergebung zu bitten, nicht nur zu gewähren? Und wenn Leute von außen dazugeholt werden, weil der Prozess irgendwie nicht vorangeht, bist du dann auch bereit, die unbequeme Sichtweise zu hören, wenn die Blicke von außen feststellen, dass du nicht nur das Opfer in diesem Konflikt bist, sondern dass du auch einen Teil dazu beigetragen hast? Ich sagte es bereits, Vergebung und hoffentlich auch Versöhnung sind mit innerlicher Arbeit verbunden. Das kostet uns was, Überwindung und Kraft. Und natürlich ist es einfacher, so zu tun, als gäbe es gar keine Probleme. Es runterzuschlucken, sich nichts anmerken zu lassen oder, wenn es doch schlimm ist, den anderen einfach zu ignorieren. Blick in die andere Richtung, wenn man vorbeigeht, und dann haben wir es wieder geschafft für einen Moment. Aber dieser Ansatz endet meistens in einem Desaster, weil wir die Risse in unserem Lebensfundament einfach nur übertapezieren und sie dennoch da sind. Wir sehen sie vielleicht nicht, aber sie sind noch da. Ich glaube, das, was uns als Gemeinde Jesu Christi so besonders macht, auch in dieser Gesellschaft so wertvoll macht, das ist nicht der kulturelle Beitrag, den wir mit unseren Gottesdiensten haben, die Lieder, die wir singen oder der leckere Kaffee, den es nach dem Gottesdienst gibt. Die Gemeinschaft dort, beim netten Austauschen von wie geht's dir, wie geht's mir in der letzten Woche, ja, alles gut, muss ja. Nein, das ist schön, das ist wichtig, das möchte ich auch nicht in Abrede stellen, aber was uns, glaube ich, so besonders macht, ist, dass wir hier die Menschen sind, die eigentlich die Experten für Vergebung sind. Und dass genau das ist, was die Menschen, wenn sie von außen hier reinkommen und hier reinschauen, sehr schnell spüren, ob das stimmt oder nicht. Ist das hier ein Ort, wo ich merke, meine Fehler werden mir vergeben? Ist das hier ein Ort, wo ich Vergebung aussprechen kann? Und nicht danach mein Gesicht verliere und mir denke, das mache ich nicht noch einmal, sondern rausgehe und merke, ich habe jemanden zurückgewonnen. Da ist Beziehung wiederhergestellt worden. Nochmal, wir sind doch eigentlich die Experten. Wir müssten doch in dieser Gesellschaft am besten vorleben können, was Vergebung bedeutet, weil wir sie doch selbst von Gott erfahren haben. Wenn wir Versöhnung empfangen, wenn wir das auch ausleben, dann hat das einen so großen Wert. Und ich bin überzeugt davon, dass das genau das ist, was die Menschen draußen suchen. Weil es in einer Welt, wo Fehler fatal sein können, in der Berufswelt oder anderswo, Vergebung einen ganz großen Stellenwert hat. Und wenn die Menschen aber merken, dass wir das nur erzählen, aber nicht leben, dann merken sie das auch und bleiben ganz schnell hier fern von. Weil das brauchen sie nicht. Nochmal eine Gruppe, die das eine behauptet und was anderes tut. Der schwierigste Teil kommt dann, wenn all diese Schritte vorher, die Jesus nun beschrieben hat, nicht zur Vergebung geführt haben. Die Worte Jesu nach dem Ausschluss einer solchen Person aus der Gemeinschaft, die klingen hart und die sind auch hart. Aber es ist die Ultima Ratio, der letzte Ausweg, eine Wahl des geringsten Übels, nicht das, was wünschenswert ist. Und in solchen Fällen müssen wir uns auch ehrlich die Frage stellen, wie die Alternativen denn aussehen. Wenn wirklich etwas Böses involviert ist und die Verweigerung ist, sich diesem deutlich anzunehmen, dann ist vermutlich eine Distanz, ein vorläufiger Bruch in der Gemeinschaft unausweichlich. Und Paulus selbst sagt uns selbst im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, dass er mit diesem selben Problem konfrontiert ist. Und er macht auch später deutlich, das ist nur temporär, das ist nicht dauerhaft. Aber wo die Weigerung so groß ist, ist der Schaden für die Gemeinschaft vermutlich größer, als wenn man es einfach nur irgendwie aushält und hinnimmt. Diese nötige Distanz, die vielleicht dann eintritt, die verhindert eine schlimmere Entwicklung der Situation und auch für die Gemeinschaft und lässt vielleicht auch den nötigen Raum dann dafür einander da, dass andere Sichtweisen der Situation entstehen können, die dann vielleicht dann nach einiger Zeit doch wieder zu einer Annäherung führen können. Ein letzter Punkt noch. Jesus weiß, dass die Frage, die Herausforderung nach Versöhnung, nach Vergebung schwierig ist für uns Menschen. Und er macht uns deutlich, dass wir damit nicht allein gelassen sind, wenn wir darum kämpfen, Gemeinschaft, Familie, Kirche oder in welcher Art auch immer wieder zu betreiben und zusammenzuführen, was auseinandergegangen ist. Er sagt uns, dass Gottes Gegenwart mit uns ist. Wenn wir mit anderen Christen, einer christlichen Gemeinschaft gemeinsam beten, versichert er uns, dass wir gehört werden und dass uns geantwortet werden wird. Und wenn wir das ernst nehmen, dann wird es auch, wenn es etwas noch kosten mag, uns dieser Vergebungs- und Versöhnungsprozess möglich sein, uns darauf einzulassen. Und auch wenn es Schweres ist, wir können es dann mit einer Hoffnung tun, dass Gott der Vergebung selbst mit uns ist und uns in dieser Situation nahe kommt. Amen.